Unser Herr spricht in der Hanschengemeinschaft in Gemarien über das Thema drei Stufen des Gebetes.
Ihr lieben Freunde, meine Brüder und meine Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten in Christo Jesu. Wir wollen heute Abend eine der grundlegenden, wichtigen Wahrheiten für unser Glaubensleben, für unser Heil, für unsere Zielerreichung betrachten, nämlich die, dass das Beten mit der Wichtigste ist. Siehe, er betet, wurde von dem Apostel Paulus, beziehungsweise dem Saulus gesagt. Ich lese dazu aus dem 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Da heißt es, ich ermahne euch, oder auch ich ermuntere euch, vor allen Dingen, Paulus hat zu vielen ermahnt und ermuntert, aber vor allen anderen Dingen hat er Folgendes ermahnt. Das Leben, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden, für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass sie ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Soweit. Das wichtigste Kennzeichen, ob ein Mensch ein Gottesmensch ist, ein Gotteskind ist, Gewissheit, Frieden, Rettung erfahren hat und im Genuss der Gnade steht, ist das, dass er loben und danken kann. Ein Mensch, der loben und danken kann, ist errettet. Und ein Mensch, der nicht loben und danken kann, alle Zeit für alle, auch unter Tränen, auch bei Enttäuschungen, der nicht sagen kann, und dennoch gebe ich dir die Ehre, der hat das Heil in seiner Tiefe noch nicht erfasst. Aber jetzt sage ich euch gleich ein Geheimnis. Das Loben und Danken und die Anbetung ist nicht nur der Beweis, dass man ein Gotteskind ist, sondern ist der Weg, wie man ein Gotteskind wird. Ich bin überzeugt, dass wir eine Reihe von lieben Menschen sind. Die stehen vor der Engel Gottes. Die stehen davor, das Heil zu ergreifen in seiner ganzen Fülle und Seligkeit. Aber wenn man sie fragt, weißt du bestimmt bis zum Schwören, dass du errettet bist, dann können sie keine Antwort geben. Die findet man überall, in kleinen Hauskreisen, in Gemeinschaften, in Freikirchen, in Kirchen, überall. Und deshalb möchte ich heute Abend etwas sagen von dem Wert des Gebetes und von den drei Stufen des Gebetes, wie sie ein Kindlein hat auf der untersten Stufe, wie ein Jüngling hat, der einen Durchbruch und Durchblick erlebt hat, und wie sie ein Mann und Vater in Christo, Mütter, Väter und Mütter in Christo, erlebt haben und immer wieder erlebt. Auf drei Stufen möchte ich etwas von dem Gebetsleben sagen. Noch einmal, die wichtigste Ermahnung, die Ermahnung vor allen Dingen, besteht darin, dass wir flehen. Flehen heißt Gott an seine Verheißungen binden. Oh Gott, du hast gesagt und du kannst nicht lügen und du hast dich, dein Wort hast du versendet und dich selbst dafür gegeben. Bitte tue, was du versprochen hast. Das heißt flehen. Das ist ein inniges, andringliches Reden. Und das Beten ist ein geordnetes Darstellen seiner Anliegen. Und die Fürbitte, das ist das Bitten für andere, daher der Name Fürbitte. Und die Danksagung, das ist das Lob, der Dank, die Anbetung, der Preis, die Segnung, die wir Gott geben, wenn er ein Gebet erhört hat. Die Danksagung, das ist auch ein Geheimnis wunderbarer Art. Aber darauf will ich nicht eingehen, auf die Arten der Gebete, obwohl das ein spannendes und wunderbares Thema wäre. Wie schon die Tiere schreien, die jungen Raben, die schreien nach Raub, und die jungen Löwen, die brüllen nach Beute. Glaubt ihr, dass Gott das hört? Glaubt ihr das? Jawohl, das wäre ja auch die elementarste, die naturhafte Stufe des Gebetes. Ich sage, davon will ich nicht reden. Ich will euch gleich hineinführen in das Wachstum, in die Reife, in das vollendet Werden im Gebetsleben. Ich nenne euch dazu drei Stufen. Erstens die Stufe des Kindes. Die gab es auch bei dem Apostel Paulus, diese Stufe. Und dazu lese ich 2. Korinther 12, 7 bis 10. Das ist die Stufe 1, die Kindesstufe. Auf dieser Stufe stehen wir alle. Das hoffe ich. Oder müssen sie alle durchlaufen eine Zeit lang? Aber sie ist notwendig. Und sie ist Gott wohlgefällig. 2. Korinther 12, Vers 7. Auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit, durch das Überströmen, durch das Überfließen der Offenbarungen, der Enthüllungen, der Entschleierungen, die Gott mir gegeben hat, schreibt Paulus, überhebe. Ja, gibt es denn das auch, dass ich ein Apostel überhebt? Gibt es denn das auch? Oder ich will so fragen, steht auch ein Apostel Paulus in der Gefahr, sich wegen der Größe und über den Reichtum seiner Offenbarung und Enthüllung zu überheben, stolz zu werden, besteht diese Möglichkeit auch? Ja, meine Brüder, die besteht auch. Auf dass ich mich nicht überhebe, wegen der großen Offenbarung und Enthüllung, denn Paulus hat da die gewaltigsten Dinge geschaut, würde mir ein Dorn, ein Stachel, für das Fleisch gegeben. Ein Bote oder ein Engel Satan, auf dass er nicht mit vollstem Schlager. Paulus stand unter den Faustschlägen eines Satansengels zu dem Zweck, dass er nicht hochmütig werden sollte, dass er sich nicht überhebe. Auf dass er nicht mit Fäusten schlage, das war das Außenziel dieses Satansengels. Auf dass ich mich nicht überhebe, das war das Innenziel dieser Faustschläge. Wenn es in der Weltpolitik Außenziele gibt, die jeder weiß und kennt, so gibt es auch Innenziele, die nicht jeder weiß und kennt. Und so hat auch Gott mit deinem und meinem Leben Außenziele, aber auch Innenziele. Das ist etwas Wunderbares, diese Innenziele. Das Wort Innenziel ist ein Lieblingswort des Apostels Johannes, auch des Apostels Paulus. Entole, das heißt etwas, was im Inneren vorgeht und was man nach außen hin gar nicht sieht. Innenziel. Wem einmal das aufgeleuchtet ist, oh Gott, was wunderbare, grandiose, herrliche Innenziele enthüllen wir sie. Das Innenziel ist, mein Paulus, der muss ein brauchbares Werkzeug sein und darf sich darum nicht überheben. Das war das Innenziel Gottes. Und das Außenziel, der äußere Auftrag an diesen Dämon, der heißt du das, bis zu gewissem Grade, bis zu gewissen Grenzen, die ich dir festsetze und vorschreibe, dass du den Apostel mit deinen Fäusten schlagen. Ja, das soll sein. Der Apostel ist nicht so eine schöne Sache, wie es die Künstler darstellen. Das geht durch Erschütterungen furchtbarer Art. Was hat nun Paulus gemacht, als er mit Fäusten geschlagen wurde? Was das war, manche sagen, manche Mediziner, das war Epilepsie, das heißt Fallsucht. Und andere sagen, das waren seine Augen. Ja, als er blind geworden war vor Damaskus, da hatte er noch lange damit zu tragen und zu dulden und zu leiden. Und er hat deshalb mit ganz großen Buchstaben geschrieben und sagte, ihr Galater, ihr hättet damit mir eure Augen gegeben. Wir wissen es nicht, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, meine Freunde, es nachdem Paulus eine Zeit lang von den Fäusten eines Satansengels geschlagen war, also schriftliche Schmerzen erduldete, Demütigungen erlebte. Und was damit zusammenhängt, da tat er etwas ganz Natürliches, was ihr und ich auch getan hätten oder auch oft taten. Er flehte. Wir haben vorhin gelesen, die erste Art des Betens ist das Flehen. Und zwar flehte er zum Herrn, nämlich zum Herrn Jesus. Es gibt Leute, die sind so fürchterlich fromm, dass sie sagen zu Jesus, bete ich doch nicht, ich bin hier nicht so gewachsen, ich bete zu Gott, dem Vater, also nicht zum Herrn Jesus, das machen so die kleinen Kindlein. Die beten, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, ja und so weiter. Das machen die Kinder, wir beten doch zu Gott, dem Vater, in weihevoller Weise. Ah, das glaube ich nicht. Wenn wir in Nöte kommen, wenn wir in Ängsten sind, da sagen wir, Herr Jesus, da rufen wir den Namen seiner Niedrigkeit an. Da suchen wir Kontakt von Herz zu Herz. Da greifen wir nach ihm und im Geiste umhalten wir ihn. Und sagen, was im ersten, zweiten Vers des Hohenliedes steht. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Herr Jesus. Und so hat er gefleht. So hat er gefleht. Ich flehte zum Herrn, auf dass er, nämlich der Engel Satan, oder auch der Herr, der sich des Engels Satans als Werkzeug bediente, dass er von mir ablasse oder abstehen möge, wenn man auch wieder sitzt. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, habe genug von meiner innigen, liebesmäßigen, leidenschaftlichen Zuneigung zu dir. Gnade ist ein wunderbares Wort. Ein Wort, das so ein Schlagwort geworden ist, wie eine abgegriffene Münze von Hand zu Hand geht und deren Gepräge wir nicht mehr erkennen. Gnadenheit hinunter sich zuneigen. Gnade ist die Freude, die Jesus hat, wenn er sich zu einem verlorenen, zerbrochenen, gedemütigten Sünder, der am Ende ist, dass er einen totalen Zusammenbruch erlebt, wenn er sich zu dem erniederneigen, ihn mit Händen der Liebe fassen, an sein Herz legen und mit Küssen der Liebe küssen kann. Das ist Gnade. Das griechische Wort Gnade, ich habe, ist eng verwandt mit dem Wort Freude, Jara. Gnade ist die Freude im Herzen des Vaters und des Sohnes, wenn er sich zu einem Sünder neigt und ihn an sein Herz zieht. Hast du schon den Vater im Himmel, hast du schon den Herrn Jesus diese Freude bereitet, dass du dich an sein Herz ziehen willst? Hast du sie ihm schon bereitet? Oder bist du nur so ein starrer Pharisäer, der meint, er wäre von Natur aus rum und es reicht, in den Himmel zu kommen? Täusche dich nicht, es reicht nicht. Gnade ist allein, Gnade. Alles andere ist nur eine morsche Brücke. Alles andere geht in Stücke. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Dieses liebesmäßige, inbrünstige, leidenschaftliche Herabneigung zu dem armen, geringen, verschlagenen und dieses Emporheben an sein Herz und dieses Küssen mit dem Kuss der Liebe. Küsse den Sohn, dass er nicht zürne, denn bald entbrannt sein wird. Meine Freunde, das hat der Herr Jesus getan, er hat ihn dreimal gefleht. Und der Herr sagte, Paulus getan, ja, und der Herr sagte, nein, meine Gnade soll dir genügen. Die Tatsache, dass ich mich zu dir immer wieder herabneige, dass ich mich immer wieder fasse mit meinen gestrafenden, segnenden Händen und an mein Herz ziehe, daran habe genug, ertrage das, was ich dir in meiner Weisheit und Güte, damit du ein brauchbares Werkzeug wirst und bleibst, was ich dir in meiner Weisheit und Liebe geschickt habe. Du brauchst das. Das hat er dem Paulus gesagt. Dann hat der Paulus aufgehört zu beten, Herr, nimm mir das weg, und hat es getragen und hat genug gehabt an der Gnade von dem Meine lieben Freunde, er ist sogar noch weitergegangen, das werden wir nachher lernen. Er hat sich seiner Schwachheit gerühmt, hat Gott gepriesen und gedankt. Weißt du jetzt, warum in deinem Leben so manche Demütigung ist, so manches Leid, so manche Bitternis, so manche Enttäuschung, warum deine Ehe so ein Jammer ist, durch Krankheit oder irgendetwas anderes? Weißt du es jetzt? Warum so oft über deinem Leben steht kein Gelingen? Warum dir alles zu zerbrechen droht und alles wie Sand zwischen den Händen zu zerrinnen scheint? Weißt du es jetzt? Das braucht Gott, um dich zu vollenden, um dich näher zu sich zu ziehen, um dich ganz an sein Herz zu nehmen, um die Welt und die Sünde dir zum Edel zu machen. Dazu braucht er diese Wege für dein Leben und für mein Leben auch. Und für mein Leben auch. Meine Freunde, das ist die Stufe des Kindesgebetes. Nimm mir alles Unangenehme weg. Ich kann es ja nicht mehr ertragen. Ich halte es ja nicht mehr aus. Es tut doch so weh. Und es ist doch so schwer. Warum muss ich gerade so einen Jammer durchmachen? Und der hat das und die hat jenes und der hat es gut und der ist wohlhabend, der ist gesund und ich muss diesen Jammer durchmachen. Warum denn nur? Weil Gott in seiner Liebe dich völlig zu sich ziehen und dich unsagbar bedrücken will. Deshalb sagt er dir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollbracht. Ich fasse noch einmal meinen ersten Punkt zusammen. Auf der Kindesstufe will man alles Unangenehme, alles Schwere, alles Bittere wegbeten. Alles, was uns nicht zur Erfüllung unserer Sehnsüchte und zu glückverlangenden Herzens kommen lässt, das will man wegbeten. Und das geht nicht. Gott weiß, warum in deinem Leben so viel Not ist und warum genau gesehen dein Leben eine Tragödie, das heißt ein Trauerspiel ist. Er weiß es. Aber das Ende wird Herrlichkeit sein. Alles Ende ist besser als sein Anfang. Alles Ende ist besser. Und der große dänische Gottesmann, Søren Kierkegaard, der hat einmal gesagt, das Schönste steht uns noch bevor. Was du bis jetzt vom Leben gehabt hast, an Gesundheit und Freude und Eheglück und Vater- und Mutterglück und Wohlergehen und Speise und Trank und Kleidung und Nahrung und allem und Wohnung, was du bis jetzt gehabt hast, das ist schön und gut. Hoffentlich hast du Gott dafür gedankt. Aber das ist nur ein geringes, nur ein armseliges Vorspiel. Bruder und Schwester, das Schönste steht uns noch bevor. Und das ist das bei ihm sein, das vollendet werden, in unsagbarer Herrlichkeit. Das steht uns bevor. Und darauf freuen wir uns. Und um dessen Willen achten wir alles für Dreck, auf das wir Christus gewinnen und in ihm erfunden werden. Deshalb ertragen wir das, was Gott an Last und Leid und Not und Jammer und Enttäuschung und Verdruss in unser Leben gelegt hat, es dient uns zum Besten. Es löst uns los von der Sichtbarkeit und bindet den Wurzeln hinauf in Christus und füllt uns mit seinen Freuden und Seligkeiten. Jawohl, nimm das mit. Auf der Kindesstufe will er alles wegbeten, was uns nicht passt. Aber Gott sagt halt, so geht's nicht. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Zum Heilgereich sind wir unseren Weg für die ewige Vollendung. Jetzt kommt die zweite Stufe. Von der zweiten Stufe möchte ich etwas sagen, indem ich mich anlehne an wenige Verse in Römer 8. Wir schlagen Römer 8, das Siegeslied, das Hohelied der Sohnschaft auf. Und daraus lese ich wenige Verse vor. Römer 8, ich lese zuerst Vers 17b, das heißt die zweite Hälfte. A ist die erste Hälfte, B ist die zweite Hälfte. Römer 8, 17b. Wenn wir mit Leiden, auf dass wir auch mit in die Herrlichkeit erhoben werden oder verherrlicht werden. Das heißt, die gleiche Herrlichkeit erlangen, die er, der Sohn Gottes, mein Vater hat, für alle Äonen, alle Ewigkeiten und darüber hinaus. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, meine lieben Freunde, wer von euch möchte verherrlicht werden? Wer von euch möchte aus aller Angst und Niedrigkeit, Armseligkeit, sterben, verfaulenden, verwesenden Leibes hineinkommen in die Gleichgestalt seiner Glorie, seiner Würde, dann würdet ihr alle sagen, ich. Und es wäre keiner da, der nicht mit in diese Herrlichkeit will. Jawohl, unser Herz ist angelegt auf dieses Hochziel. Aber wenn wir mit, das heißt innerlich mit ihm eins geworden, heißt dieses mit, innerlich mit ihm eins geworden durch den Glauben. Wenn wir so mit dem Heiland eins sind, dass wir mit ihm leiden, dann werden wir mit ihm verherrlicht, erklärt und vollendet werden. Nur dann, wenn wir mit leiden. Und deshalb sagt der Jüngling im Glauben, der nicht mehr seines Kindes ist und sagt, ach, das will ich nicht, das mache ich nicht, das mit mir nicht, das will mir nicht, das ist ein Kind. Aber ein Jüngling, der weiß genau, ich muss diese Strapazen durchmachen, ich muss diese Arbeit vollenden, ich muss diese Not ertragen. Denn das Ende davon wird groß und kostbar sein. Ich muss ja mein Abitur machen, oder ich muss mein Gesellenstück machen, oder ich muss etwas leisten, damit ich einen guten Posten bekomme. Der weiß, es geht nur durch Opfer, durch Mühe, durch Weiß, durch Tränen, es geht nur durch Leiden zur Herrlichkeit. Anders geht's nicht. Der sagt, ja, ja, und nimmt das, was Gott ihm schickt, an Mühsal und Leiden und Erschütterungen und Familientragödien, das nimmt er und sagt, ja, es geht halt nicht anders, es muss sein, es muss sein. Das ist die Stellung des Jünglings. Aber ich will aus diesem siegfasten Kapitel noch einige Verse lesen, die uns das erhärten, das heißt fester machen, bestätigen. Ich lese jetzt Vers 19. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung oder das beständige Warten der Schöpfung. Wartet oder streckt sich aus oder reckt sich auf den Zehenspitzen vor nach der Enthüllung, nach der Entschleierung, nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Nicht des Sohnes Gottes, sondern der Söhne Gottes. Der Sohn Gottes ist er, der Erstgeborene. Und die Söhne Gottes sind wir, die Nachgeborenen. Aber wir sind doch verhüllt in Niedrigkeit, in Armseligkeit, in Unvollkommenheit. Wir gehen noch unter mancherlei Erbbelastungen, unter mancherlei Charaktereigentümlichkeit, unter der Dicke des Unvollkommenseins, des Geschmähtes, verachtet werden, gehen wir unseren Weg. Wir Söhne des lebendigen Gottes. Zu den Söhnen gehören auch die Schwestern. Sie werden auch zu den Söhnen. In Gottes Augen sind sie Söhne. Die Sohnschaft ist die Stellung, die den Brüdern und Schwestern gebührt. Und wenn Paulus sagt, liebe Brüder, dann meint auch die Brüderinnen, die Schwestern. Ich meine ja nicht. Also ihr dürft nicht sagen, wie mir mal nachgesagt wurde, oh, der Bruder Heller, der hat nur eine große Botschaft für die Brüder. Und wir Schwestern, für uns geht es halt gar nicht. So, das seid ihr auch dabei. Denn in der Vollendung, da sind wir männlich-weiblich. In einer höheren Art, in einer höheren Art, ohne Spannungen der Sünde. Ach, das wird etwas sein. Also noch einmal, die Schöpfung wartet. Was ist denn die Schöpfung? Das Wort, das hier steht, umschließt alles, was Gott ins Dasein gerufen hat. Jedes Kräßlein gehört zur Schöpfung. Und die Sternenwelten, die Milliarden von Gestirnen, die gehören auch zur Schöpfung. Die Wolken, die da oben wandern. Und die Erde, und was sie schmücken, die Totenreiche da drüben, und die Gräber, und das leichte Tierlein, die gräulichsten Wesen, alles gehört zur Schöpfung, die Engelfürsten, und der Wurm, Wollensblatt, ein Wurm gegeben, und der Cherub steht vor Gott, die Wollust des Wurmes, und das Stehen vor Gottes Cherub des Engelfürsten. Das ist alles Schöpfung. Ihr wisst doch, dieses Wort ist von eurem Friedrich Schiller. Wollens hat ein Wurm gegeben und der Kehrung steht vor Gott. Das ist Schöpfung. Alles, was von Gott ins Dasein gerufen ist, ist Schöpfung. Und diese Schöpfung über uns und unter uns und um uns, die steht in einer brennenden Erwartung. Nämlich in der Erwartung, wann kommt der Augenblick, da die Seele Gottes, die Gläubigen, die von Herzen Christo angehören, du und ich, wenn wir dein eigen sind von ganzem Herzen, wann werden sie enthüllt? Wann wird diese Hülle ihrer Niedrigkeit abgelegt und werden sie verklärt in das Gleichbild seiner Herrlichkeit? Sie warten auf unsere Enthüllung. Denn ihre Vollendung kommt erst dann, wenn wir enthüllt sind und Christus gleich gemacht sind. Und wer das mal eingesehen hat, der sagt, aha, wenn das so ist, will ich den Preis kürzer leiden. Für zur Erlangung ewige Herrlichkeit gerne bezahlen. Leiden, wer ist deiner wert? Hier nennt man dich eine Bürde. Oben bist du eine Würde, wir geben die ewigen Würden des gleichgestalten Werdens Seins mit Christus dadurch ein, dass wir hier die Leiden auf uns nehmen und nicht mehr dagegen opponieren und sie nicht mehr wegbeten wollen. Damit ist nicht gesagt, dass wenn wir diese zweite Stufe erreicht haben, dass wir nicht mehr bitten dürfen, dass eine Mutter nicht mehr niederknien darf am Bett ihres kranken Kindes und darf ihm die Hände auflegen und darf das Kind segnen und um Heilung bitten. Das ist nicht gesagt. Dadurch, dass das Höhere kommt, hört das Geringere nicht auf, sondern nimmt den Platz ein, den es gebührt. Dass ein Vater, sagen wir mal ein Vater oder ein Großvater, meinetwegen mit 60, 70 Jahren, wird er noch Eisenbahn spielen auf dem Boden. Wenn er Enkelbuben hat und die sagen, Opa, komm, spiele mal mit dir. Ja, sagt der Opa, ich spiele mit dir. Ist das würdig, eines 60- bis 70-jährigen Mannes Eisenbahn zu spielen?
Ja.
Natürlich. Seht ihr, manche Frommen, die sind so fürchterlich fromm, dass sie frömmer sein wollen als der liebe Gott. Das ist unnatürlich. Natürlich, alles ist euer. Aber der Opa wird nicht den ganzen Tag und morgens und abends Eisenbahn spielen, sondern nur mal ein Stündchen mit seinem Enkelkind, dann wird sich da freuen. Hat er dann auch Freude, wenn die Eisenbahn so rumfährt und die Lichter angehen? Freut er sich auch, der Opa? Aber wie freut er sich? Selbstverständlich. Meine Lieben, der natürliche Mensch, der muss geistlich werden. Aber der geistliche Mensch, der muss wieder natürlich werden. Deshalb ist in unseren frommen Kreisen so viel Verkrampfung, so viel als ob, nennt das der Philosoph Schopenhauer, er tut so als ob, und das ist gar nicht so, so viel frommes Theater. Ihr Lieben, lassen wir uns das sagen. Dadurch, dass wir hindurchbrechen dürfen in die zweite Stufe des Gebetslebens, dass wir verstehen, aus Leiden werden Herrlichkeiten. Und deshalb will ich die Leiden, solange es Gott gefällt, tragen. Es wird manchmal schwer, das Herz scheint manchmal zu zerbrechen und manche Tränen rinnt im Verborgenen und manche Seufzen und Stöhnen ist in den Herzen der Heiligen. Seufzen wir auch noch? Seufzen wir noch, wenn wir gläubig sind? Ja. Aber natürlich seufzen wir noch. Ich lese es euch vor. Nicht allein aber sie, die Schöpfung selbst, sondern auch wir selbst, die wir die Öffnung des Geistes haben, seufzen in uns selbst, indem wir die Sohneswürde erwarten. So heißt es. Wir seufzen, aber wir erwarten die Würde, die Sohnschaft, die Sohneswürde, sodass es ein Seufzen ist in der Erwartung der Herrlichkeit. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust, sagte der Dichter. Und das eine seufzt darüber, dass so manches unvollkommen ist, so manches weh und ach in unserem Leben ist. Aber wir warten auf die Gleichgestaltung mit ihm. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Und wer sagt, man hat nur das eine und nicht mehr das andere, das ist die Schwärmer und Fantastik, nicht wahr? Wir haben beides. Noch sind wir beides. Hier auf der Erde mit all ihren kosmischen Gesetzen hineingestellt. In eine verzweifelte böse Welt, aber auch schon erfüllt mit einem Lichtglanz der Freude, der nicht auszusprechen ist. Wir sind beides zugleich. Beides. Meine Freunde, ich will weitergehen. Das war Vers 19. Die Schöpfung wartet auf die Enthüllung, auf die Entschleierung, auf das Vollendetsein, auf die Gleichgestaltung der Söhne Gottes mit dem Sohne Gottes. Wartest du auch darauf? Die Schöpfung wartet. Jeder Berg, jede Kohle warte darauf, dass sie erklärt wird und wird zum Diamanten. Jedes Üsop, jedes Unkraut wird einmal eine strahlende Zeder werden. Haben wir eine Ahnung, wie Gott sein Wort erfüllt, wenn einmal die Zeit der Erstattungen und der Verklärungen kommt? Haben wir eine Ahnung? Wer da hineingeschaut hat, der nicht erblickt, trunken vor Freude und Seligkeit. Und da wird ein Überwinder durch das Große, das auf ihn wartet. Das Größte, das Schönste steht uns noch bevor. Glaub das, und du bist ein erlöster Mensch. Aber alles fest in der Danksagung. Ich lese noch einige Verse aus Römer 8, und komme dann an meinen dritten Punkt. Wir haben eben Vers 19 gelesen, jetzt lese ich Vers 22 und 23, da heißt es, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen läuft und in Geburt wehen sie bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch ihr selbst. Ich habe es eben schon vorgelesen, in anderem Zusammenhang, wie wir die Erstlinge des Geistes haben, seufzen in uns selbst, indem wir die Sohnschaft erwarten, Doppelpunkt, die Erlösung unseres Leibes. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Da drin ist noch der Blutstrom, in dem die Fähigkeiten zu allen Sünden sind. Es gibt keine Sünde von Adam und Eva an, zu der du und ich nicht fähig wären. Und dieser Leib wird erlöst, diese Möglichkeit der Sünde wird einmal genommen. Die Erlösung des Leibes ist etwas Unerhörtes. Der Lohnkauf, das Freisein von der Möglichkeit der Sünde und von der Gegenwart der Sünde und von der Macht der Sünde, das ist der Leib der Sünde des Todes und der Auferstehungsleib. Das ist der Leib und Land und Kraft und Herrlichkeit und Leben der Freude. Und dem gehen wir entgegen. Und das, was tun wir alles, um ja den Leib noch ein paar Wochen weiter betriebsfähig zu erhalten. Was wenden wir alles an? Diesen morschen Zerfallen der Gebäude. Auf jeden Fall noch, und wenn es nur um Minuten ist, seine Existenz zu verlängern. Was ein Unsinn. Wir bekommen ja ein Auferstehungsleib. Strahlen, leuchten. Voll Kraft und Glück, ohne Sünde, ohne Müdigkeit, ohne Schwachheit, nur Hunger, ohne Durst, ohne Qual. Ja, nicht nur den Gesetzen dieser Erde untersteht, der Schwerkraft und der Ermüdung und der Ungestrengigkeit, wie all diese Gesetze heißen, sondern höheren Gesetzen, diesen Leib, in dem wir Millionen Meilen in einem Augenblick durcheilen, wie der Herr Jesus, den bekommen wir. Wer weiß wie bald. Hast du mal dafür getanzt? Hast du dich mal darüber gefreut? Hat das Leute dein ganzes Herz zum Jubeln gebracht? Bruder und Schwester, lassen wir uns das schenken. Aber ich lese dazu noch den Vers 26b, der lautet so, wir wissen, oder was wir bitten sollen, wissen wir nicht. Oder genau, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich mit uns. Das ist ein langes Wort im Urtext, das heißt, wird innerlich ganz eins anstelle von uns etwas zu tun, was wir nicht können. Das bedeutet das, dieses Wort. Er verwendet sich für uns. Für Heilige, gottgemäß. Wir wissen nicht, was wir beten. Sollen wir beten, oh lieber Gott, lass mich bald sterben, damit ich eingehe in die Herrlichkeit. Oder oh, lass mich leben und treu sein und dir dienen. Was wollt ihr bitten? Kannst du das nicht zu bitten? Weißt du? Bitte? Dass er täglich bei uns ist und uns vollendet, ja. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Denn wenn wir bitten, Herr, heute nach von uns heim. Und unsere Kinder, unsere Engel, was wird mit denen? Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wie sich gebührt. Aber wir haben einen Dolmetscher. Der Dolmetsch, der bringt diese Dinge in Ordnung, die wir so verkehrt machen. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dieser Dolmetscher. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Aber wir wissen, dass uns alles, was auch kommt, Süßes oder Bitteres, Leid oder Freude, was auch kommt, es muss uns alles zum Besten dienen. Das wissen wir, meine Brüder. Das wissen wir. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Aber wir wissen, dass uns alles zum Besten dient. Deshalb, Herr, bitte, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wer das mal hat beten lernen, wenn das einmal innerlich das Herz genommen hat und zu einem Jauchzen gebracht hat, Freunde, das ist das Wunderbare. Dann kann man selbst im Augenblick einer tiefen Not beten und danken. Oh, ich könnte da manche Szene aus meinem Leben erzählen. Ich stand dreimal ganz dicht vorm Tod in meinem Leben. Ganz dicht. Das wäre ganz interessant, aber dazu ist die Zeit zu schade. Ich will das nicht. Ich will euch nur sagen, auf der zweiten Stufe, da sagt man, die Leiden, die Nöte, die Ängste, der Druck, der Drang, das Gewolltsein, das Gedebeltsein ist notwendig, damit Herrlichkeit herauskommt. Und deshalb, so schwer mir es auch wird, so will es auch tut, ich will vertragen mit deiner Hilfe. Das ist die zweite Stufe. Und das ist die schöne Stufe. Das ist eine hohe Stufe. Ja, werdet ihr fragen, gibt es denn noch mehr? Die erste Stufe ist, wir wollen alles wegbeten, was uns unangenehm ist. Kann man verstehen. Wenn dann eine giftige Fliege sich draufsetzt, da gucke ich nicht zu. Und er darf sich messen, da ja, ist er weg und er klatscht sich zu Tode. Ganz natürlich. Gar kein Unrecht. Ja. So machen wir es auch geistig oft. Alles, was uns nicht passt, wird weggebeten. Ja. Schützende Haus von Florian. Nein, o heiliger St. Florian, schütz unser Haus, zünd andere an. Das gibt so ein Gebet, nicht wahr? So machen wir. Nein, das ist die Stufe des Kindes. Die Stufe des Jünglings ist, ich sehe das ein, es muss sein, Leid bewirkt Herrlichkeit. Und ohne Schwierigkeit, ohne Angst, ohne Nöte, die man in unserer Kindheit hat, wenn man einen Wunsch versagt bekommt und muss sich beherrschen lernen schon früh, das ist das so heilsam. Unser Geschlecht geht zugrunde, weil die Eltern nicht mehr so viel Charakter haben, den Kindern etwas zu verbieten. Vor einiger Zeit war eine Mutter bei mir, wir haben ein Kind, ein 14-jähriges Mädchen, geht in die Volksschule, in die oberste Klasse. Der Vater ist irgendwo Arbeiter und die Frau sagt mir, wissen Sie, Herr Heller, mein Mann verdient ganz gut als Arbeiter. Geht ihm ganz gut. Und wir könnten auskommen, aber unsere Tochter, die will fortwährend neue Wäsche, seidene Wäsche, neue Schuhe, Strümpfe, Kleider, Mäntel und ihr neue Röckchen und so weiter. Die will fortwährend was Neues und Teuerste. Und da reicht das Geld nicht aus. Und da muss ich halt fortgehen und muss putzen. Und habe eine Stelle als Putzfrau angenommen. Ist ja gut, dass eine Frau eine Stelle als Putzfrau annimmt. Denn französische Ministerpräsidenten kann man haben, so viel man will. Aber Putzfrauen kann man keine bekommen. Ich weiß nicht, ob der Fall ist auch so in Württemberg. Bei uns Faulen, zumindest die süchtigen Rheinländer, nicht so. Putzfrauen sind nicht zu bekommen. Ja. Jetzt geht die Frau fort. Und als Putzfrau noch, jeden Tag ein paar Stunden, damit die Töchter, das Töchterchen, das 14-jährige Rotzmädchen, dem man mal den Hintern vollhauen sollte, viel besser. Damit die sich über die besten und teuersten, elegantesten, modernsten Kleidungsstücke haben. Und dauernd Eis und Schokolade und so weiter naschen muss und so weiter. Und ihre Grammophon, Schallplatten zugehen haben muss. Und die neuesten Platten, die neuesten Jazzplatten. Ja, haben sie, ja. Meine lieben Freunde. Das ist die tiefe Not, dass der Mensch nicht mehr das Joch in seiner Jugend tragen will. Es ist der Menschen gut, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Als ich heimkehrte aus Kriegsgefangenschaft, da war ich 25 Jahre alt. Das heißt, ich stand im 25. Lebensjahr. Und das Erste war, dass ich sagte, Vater, ich danke dir, dass du so streng zu mir warst, als ich ein Kind war. Und wenn es dunkel wurde, schon als ich 15 Jahre alt war, 15 Jahre alt, wenn es dunkel wurde, dann mussten die Kinder ins Haus, leben sie nicht draußen. Und dafür habe ich meinem Vater herzlichen gedankt, dass er so streng zu mir war. Ich wurde dadurch vor vielen bewahrt. War als 21-Jähriger noch dümmer, als heute Kinder von 10 Jahren sind. Ja, das ist wahr. Meine Freunde, was ich sagen will, ist, dass bei dem zweiten Punkt zieht man ein, dass das Bittere, der Ernst, die Last, der Druck, das Verzichten müssen, dass das heilsam ist und zum Besten geht. Und da wehrt man sich nicht mehr dagegen. Und da versucht man sich da wegzubeten. Sagt der Herr, ich danke dir, meine Gnade soll dir genügen. Ich weiß, du hast mich lieb. Ich weiß, es muss mir alles zum Besten gehen. Ich weiß nicht, was ich bitten soll. Gib mir ein Häusle, da gibt mir keins. Gib mir ein Auto, da gibt mir keins. Ich weiß nicht, was ich bitten soll. Ja. Aber ich weiß, dass mir alles zum Besten geht. Alles zum Besten. Das weiß ich. Deshalb danke ich, das ist die zweite Stufe. Und jetzt gibt es noch eine dritte. Und darüber will ich auch noch etwas sagen. Ich schlage auf. Kolosser 1, Vers 24. Kolosser 1, 24. Derselbe Paulus, der geschrieben hat, Freiwald habe ich gepflegt, Herr, nimm mir diesen Druck, diesen Satansengel weg. Ich kann es nicht mehr ertragen, es wird mir zu schwer. Nimm ihn weg, dass ich mal endlich aufatmen kann. dass ich mich freuen kann, wenn ich wieder ganz gesund und hergestellt bin und so weiter und so weiter. Es war wohl keine Krankheit, aber es war irgendeine schlimme Sache. Derselbe Paulus, der schreibt in Kolosser 1,24 das unbegreifliche Wort. Jetzt freue ich mich in Leiden. So heißt genau wirklich nach dem Urtext. Jetzt freue ich mich in Leiden für euch. Der will gar nicht mal für sich leiden, der will jetzt sogar für andere leiden. Und in diesem Leiden freut er sich. Wenn ich dich frage, freust du, wenn du leidest, wir sagen, nee. Und wenn ich dich frage, freust du, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ah, das ist dein Zettel, ja. Und wenn ich dich frage, freust du dich, wenn du für andere leiden musst, sagt er erst recht nicht. Ich freue mich nicht mal, wenn ich für mich leiden muss. Und ich soll mich freuen für andere? Nö. Das kann ich nicht. Und das kann auch der natürliche Mensch nicht. Das kann sogar der fromme Mensch nicht, wenn er noch in den Kinderschuhen des Glaubens steckt. Und deshalb hat der Paulus nicht gesagt, vom ersten Augenblick bei der Bekehrung an, habe ich mich gefreut, für andere zu leiden. Das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, jetzt freue ich mich. Nämlich als er den Kolosserbrief schrieb. Als er die Vollendung, die sogenannten Kleroma oder Füllebriefe schrieb, da war er innerlich so weit. Und dieser Paulus hat gesagt, seid meine Nachahmer. Es gibt eine Stellung, die ist vor Gott so kostbar und ich möchte euch jetzt reizen, ich möchte euch jetzt locken, ich möchte jetzt ein Verlangen in euch wachrufen. Streckt euch aus danach, diese Stellung einzunehmen wie der Paulus. Jetzt freue ich mich in Leiden für euch und vervollständige oder ergänze oder führe ins Vollmaß in meine Fleische, was noch rückständig ist von den Leiden oder von den Drangsalen oder von den Einengungen oder von den Quetschungen des Christus für seine Gemeinde, seinen Leib. Das ist ja, werde ich jetzt sagen, unmöglich, doch, so steht es da. Ich möchte euch jetzt ein tiefes Geheimnis sagen. Wir lesen von Christus, dass er alle Leiden und alle Krankheiten getragen hat. Das ist geschrieben im Alten und Neuen Testament. Jesaja 53, Evangelien und so weiter. Und nun gibt es Leute, die sagen, was? Christus soll alle Leiden gehabt haben? Bitte, ich habe hier beide Beine verloren im Krieg. Das hat Christus nicht erlebt. Andere sagen, ich habe meine Augen ausgeschossen bekommen. Das hat Christus nicht erlebt. Er hat nicht alle Leiden getragen. Er hat nicht mal gekostet. Er war nie herzkrank. Er hat nie Asthma gehabt in Erstickungsanfälle. Er hatte nie irgendeine schlimme, furchtbare Krankheit, meinetwegen Krebs oder Aussatz oder sonst etwas. Er hat nicht alle Krankheiten gekostet und getragen. Meine Freunde, was das Haupt nicht getragen hat, dessen sind ein Teil seiner Glieder, höre mit dem Herzen, was ich jetzt sage, gewürdigt zu tragen und das zu vervollständigen, was noch übrig ist von den Schmerzen und Leiden für seinen Leib. Das Erlösungswerk am Kreuz ist vollständig. Da kann man nichts hinzufügen. Da hat er ein für alle Mal die Sünde getilgt. Aber das priesterliche Mitleiden, um den anderen zu verstehen, um mit dem anderen zu tragen, das hat Christus in den kurzen 33 Erdenjahren nicht gelingen. Dazu ist jetzt seine Gemeinde da. Und wir dürfen, wenn wir gewürdigt sind, das, was das Leiden des Christus vervollständigt, tragen. Da gibt es gläubige Menschen, die beide Beine verloren haben. Gläubige Menschen, die beide Augen verloren haben. Ich habe solche gekannt. Ich habe in meinen Diensten erleben dürfen, dass solche arme Menschen zum Glauben kamen. Die Botschaft des Evangeliums. Jawohl. Meine Freunde, es gibt eine Vervollständigung des Leiden des Christus für seine Gemeinde, sodass der Christus Gottes, das Haupt und die Glieder, wirklich alle Leiden und Schmerzen getragen haben. Und wir als Glieder dürfen das ergänzen, was noch fehlt. Und das hat Paulus gewusst. Und darüber hat er sich gefreut. Das war ihm ein heiliges Vorrecht. Darüber hat er sich gefreut. Das ist eine Stellung im Gebet, sich freuen, sich rühmen. Darüber hat er sich gefreut. Das war ihm ein heiliges Vorrecht. Darüber hat er sich gefreut. Das ist eine Stellung im Gebet, sich freuen, sich rühmen. Dessen, dass Gott uns würdig in der Gleichgestalt des Sohnes, das heißt, dieselben Leiden, Ängste, Nöte, Krisen, Verwerfungen, in denen der Sohn war, auch hineingestellt zu werden. Und jetzt lese ich euch diesen Vers noch einmal. Vielleicht beginnt ihr ihn jetzt etwas besser zu begreifen. Jetzt freue ich mich in Leiden für euch und vervollständige oder ergänze in meinem Fleische, was so rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Körper oder seinen Leib, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde bildet mit dem Haupte den Christus. Er das Haupt, wir seine Glieder. Er das Licht und wir das Stein. Wir gehören zusammen. Wir bilden über Gott eine Einheit, an der nicht nur das Haupt gelitten hat, sondern auch die Glieder gewürdigt werden. Alles, was es an Krankheiten gibt, wieder der Menschheit, zu leiden und zu tun. Mancher Neger, der den Aussatz hat und Elend dahin stirbt, der erstattet das, was noch übrig war. Denn der, sein Heiland, der hat nicht den Aussatz gehabt. Das wäre er hinausgebracht worden außerhalb des Lagers. Er hat nicht den Aussatz gehabt. Aber sein Glied, das tragen. Und so gibt es ein Ergänzen der Drangsale des Christus. Bitte, meine Lieben, das ist keine Schlauheit von mir, ich werde mich hüten, solche gewaltigen Wahrheiten zu sagen, die ja direkt erschreckend sind, dass das war, das steht geschrieben. Meine Freunde, das ist Leiden auf der höchsten Stufe. Das ist ein Leiden, wie das Leiden der Märtyrer, dessen wir vielleicht hier gar nicht wert sind. Wir als verweichlichte modernen Menschen haben gar nicht die Kraft und den Mut, so wie einst die Büßer, freiwillig zu leiden. Wir wollen nicht gering achten, die einst als Flagellanten, das heißt die Schilderpeinigen, ihren Weg gegangen sind um Christi willen. Wir wollen nicht darüber die Nase rümpfen und die belächeln. Wir haben noch mehr Kraft der Liebe und Kraft zum Leiden gehabt, als wir verweichlichten modernen Menschen. Ich habe mich manchmal geschämt vor diesem Gestalt. Wie oft habe ich meinen Bruder Franz von Assisi betrachtet, den Abend sagt Franz, heiliger Francesco, was bist du für eine Riese, was bin ich für ein armer Zwerg. Das habe ich manchmal gesagt, auch in den letzten Tagen wieder. Da habe ich so ein Schriftchen bekommen über Franz von Assisi. Das habe ich mit Begierde gelesen. Ach, was ist das, leiden zu dürfen und sich zu freuen in der Leiden, zu brüsten, zu rühmen. Ich rühme mich der Drückzahl, sagt Paulus. Und das Wort rühmen, das heißt eigentlich brüsten, groß tun. Jawohl, sagen wir hierher um deines Namens willen. Mach mit mir, was du willst. Nimm mich hier. Führ mich in Freude, führ mich in Leiden. Ich bin dein, aber vollende mich für deine Herrlichkeit. Das heißt freuen in den Leiden. Für sich, dass man selbst vollendet wird. Und für die anderen, für die Gemeinde. Auch dass die Gemeinde vollkommen wird und bloß die Schöpfung ihre Ziele erreichen darf. Denn die Schöpfung wartet ja, dass wir enthüllt werden. Wir werden erst nach außen enthüllt, wenn wir innerlich Christus gleichgestaltet sind. Und das ist die dritte Stufe des Gebetes. Ich freue mich in den Leiden für euch und vervollständige in meinem Fleische, was nur übrig ist von den Leiden des Christus, von den Drangsalen des Christus für seinen Körper oder sein Leib. Welches seid ihr oder welches ihr seid? Die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufenen. Brüder, das sind gewaltige Dinge. Und ich gestehe, dass ich nur mit einem heiligen Zittern von dem dritten Punkt reden darf. Denn ich bin noch nicht so weit. Ich kann mich noch nicht alles sein. Für alles Freude, für alles Leid, das ich erdulde, um andere zu tun. ich bin doch nicht so weit. Aber ich möchte so weit kommen, als mir das aufleuchtete, da dachte ich, ach Herr, so möchte ich werden, wie du bist. Und wenn uns Paulus das gegeben hat als Vorbild, und hat gesagt, sei meine Nachahmer, dann wird mir sagen, Herr, gib mir die Gesinnung eines Paulus, gib mir deine Gesinnung. Aber das ist die dritte Stufe, das ist die Hochstufe, das ist die Hochschule, das ist die Vollendung. Und so sehen wir, dass unser Gebet sich die Stufen vollzieht. Und ich fasse noch einmal zusammen. Erste Stufe, ach lieber Heiland, bitte, du hast doch gesagt, ich will euch erquicken. Du hast doch gesagt, ich will euch reinigen. Du hast doch gesagt, ich will euch erhören. Bitte, mach mich los, mach mich frei, dass diese Mensch das ist und in jede Krankheit weg und dieses. Und wir dürfen flehen. Das dürfen wir. Und das werden wir auch tun, selbst wenn wir in der dritten Stufe stehen. Werden wir das immer mal wieder dazwischen tun für uns das andere? Ja, wir werden ein- und ausgehen, vom Allerheiligsten bis in den Vorhof und vom Vorhof wieder durch das Heiligtum ins Allerheiligste. Denn das erste Gebet ist ein Vorhofsgebet. Im Vorhof, da wollte nur der Sünder seine Sünden loswerden, sonst nicht. Aber im Heiligtum, da wollte er dienen. Und im Allerheiligsten, dann will er, der hohe Priester, in die Gesinnung in das Wesen Gottes von ihm erfüllt sein und dessen teilhaftig werden. Ich schließe mit einer wunderbaren Geschichte, die mich immer wieder tief ergreift, die uns diese drei Stufen vielleicht in einem so klaren Lichte zeigt, dass es jeder versteht. Diese Geschichte lautet so. Ein Wanderer ging an einem Bauplatz vorbei, auf dem ein Dom gebaut wurde. Nun war es ja früher so, weil die großen Dome, wir haben in Worms einen, der 2000 Jahre alt. Die Stadt Worms ist 4000 Jahre alt. Steht seit 4000 Jahren in dieser Bord, meiner Heimatstadt. Ja, das ist heute ein elendes Städtchen von 60.000 Einwohnern. Ja, also wenn früher vor 800, 600, 800, 1000 Jahren Dom gebaut wurde, da dürften die Bauern und die Handwerker, die freiwillig die Fuhren machen wollten, Steine herbeiholen, das Holz, die dürften unentgeltlich, dürften sie mitarbeiten, wenn sie gebeichtet hatten, wenn sie ihre Sünden bekannt hatten und ihr Leben in Ordnung gebracht hatten. Ein Mann, der seine Frau schlug und er geschlagen hatte, um Verzeihung bat und das gebeichtet hatte und sie nicht mehr schlug. Und ein Mann, der ein Trinker war, nicht mehr trank. Wenn er sein Leben in Ordnung brachte, dürfte er unentgeltlich mitarbeiten am Bau eines Domes. Geht mal hin in Arbeiterversammlungen und sagt, ihr dürft unentgeltlich arbeiten, eine Kirche zu bauen, wenn ihr vorher beistecken eure Sünden in Ordnung kennt. Sagt mal, was soll ihr, was die mit euch machen? Die sperren euch in Tieren aus und sagen, das ist ja verrückt. Da sehen wir, wie tief wir gesunden sind. Die Verwirklichung der sogenannten Christenheit. Wie gewaltig. Ja, also das will ich nur erzählen, damit ihr die Geschichte jetzt versteht. Der ging also da vorbei, es war in der prallen Sonnenhitze, früher war es ja nicht, die war die Arbeit nicht so angenehm wie heute, wo alle möglichen Schutzmaßnahmen getroffen werden, alle erdenklichen Schutzmaßnahmen, ja. Und da hatten es auch die Verbrecher nicht so gut wie heute. Ich habe euch ja erzählt, was ich erlebt habe in Berlin bei den Gefängnissen und Zuchthäusern. Wie die Zellen aussahen. Ich habe das schon mal erzählt. Ja. Jede Zelle fließendes Wasser, jede Zelle geruchloses Wasserklosett, Abort. Jeder Zelle zwischen 10 und 11 morgens lagen die Herren Sträflinge mit der Zeitung in der Hand auf dem Tisch und rauchten Zigarette. Ja. Das habe ich erlebt, nicht nur einmal, sondern in vielen, vielen Fällen. Da sagte meine Herren, so gut wie sie möchte ich auch immer haben. Ja. Also ich sage das nur nicht. Also ich sage das nur nebenbei, um zu zeigen, wie der moderne Mensch bequem und faul ist und unfähig zum Leiden. Und ich möchte bei der Sache nicht wirklich zum Leiden. Nun sind wir dabei vorbei an diesem Platz, auf dem prall die Sonne herniederschien. Und da fuhr er den Ersten. Was machst du da? Oh Vater, ich schinde mich ab da unter diesem verfluchten Sonnenglut. Und habt ihr die Hände rissig und wund geschlagen mit diesem schlechten Werkzeug, das ich da habe und schaffe da und hat da, wenn wir bald Feierabend wäre, ich kann es bald nicht mehr ertragen. Das hat der Erste geantwortet. Nebendran der Zweite, der dieselbe Arbeit leistete, den Fuhrer, was machst du da? Oh, sagt er, Ich arbeite für Frau und Kind. Ich habe Frau und ein paar Kinder und muss sie versorgen und ich habe sie gern und lieb und um ihren Willen arbeite ich hier unter Mühe und Quälung. Ich habe sehr eine harte Arbeit, aber ich freue mich dann, wenn ich nach Hause komme, denn ohne Arbeit bekomme ich keinen Lohn. Das war also einer, der hat nicht freiwillig gearbeitet, sondern gegen Lohn. Gegen Lohn, ja. So ist darum im Reich Gottes. Nebenbei. Das war der zweite. Und dann fuhr er einen dritten, der genau dieselbe Arbeit tat und auch unter der Sonnenglut liegt. Da sagte er, was machst du da? Da sagte er, ich bin gewürdigt, mitzuarbeiten am Tempel meines Gottes und bin glücklich und dankbar, dass ich da bin, sagte der dritte. Wir haben alle drei die gleiche Arbeit geschafft. Wir haben alle drei geschwitzt. Wir waren alle drei erschöpft. Aber der eine, der hat es zum Rühren getan. Der andere, der hat die Einsicht gehabt, ja, es muss so sein. Sonst kann ich nicht für Frauen und Kinder sorgen. Und der dritte, der hat gesagt, welch eine Würde zur Ehre Gottes hier bauen und arbeiten zu können. So, wie stehst du im Gebet? Wie stehst du zu den Mühsalen des Lebens? Wie der Erste, der flucht und schimpft oder fromm gesagt, es wegbeten will? Oder wie der Zweite, der so viel Einsicht hat, dass er sagt, das muss sein, anders kann mich Gott nicht führen und vollenden, muss sein, tut zwar weh, aber ich will zwar weh nehmen. Oder wie der Dritte, ich bin gewürdig und freue mich, jetzt, nicht vorher, aber jetzt freue ich mich im Leiden und ergänze in meinem Fleische, was noch übrig ist, für die Drangsale des Christus. Ich bin bereit zu leiden, wie mein Heiland gelitten hat. Denn wenn wir hier mit ihm leiden, werden wir das mit ihm vollendet werden. Und im Geiste frohlocke ich und sehe die Vollendung und bin bereit, für alles, alle Zeit zu danken, zu loben, zu preisen und Gott zu segnen für alles, auch für das Leid, das die höchste Stufe des Gebetes. Brüder und Schwestern, wollen wir uns danach ausstrecken? Wollen wir uns danach ausstrecken, dass unser Leben reich und kostbar wäre? Denn damit sind innere Freuden, innere Seligkeiten, innere Wonnen verknüpft und verbunden, von denen man eigentlich nicht schwer etwas sagen kann. Das muss man erleben, das muss man erleben, das muss man durchweint, das muss man durchbetet haben, damit unser Leben reich, leuchtend, glückselig bei aller äußeren Drangsal, die wir haben. Gott segne uns, dass wir es fassen mögen. Im Vorhof, wenn ich noch meine Leiden losbin. Im Heiligtum, ja Herr. Ich will jetzt ein, bin bereit. Aber im Allerheiligsten bete dich an. Alle Zeit, für alles, mach wie du willst. Das Ende von allem, auf deiner Leiden, Ängste und Nöte, deiner Tränen und Demütigung, bleib drunter, nimm das Gottes Hand. Und das Ende davon wird Herrlichkeit sein. Lob sei der Name des Herrn. Amen. Amen.